Ende des letzten Mals, das war das kleine die kleine Rückbezug nochmal auf YouTube. Ich habe mir überlegt und wollte eigentlich, das habe ich das letzte Mal gesagt, eben jetzt dann die Vorgeschichte machen. Ich werde es nur ganz kurz andeuten, weil ich mir gedacht habe, ich möchte Ihnen doch noch etwas sehr philosophisch-inhaltlich Dramatisches zeigen, das erstens den Vorteil hat, dass es in ein, wie soll ich sagen, erstens den Vorteil hat oder die Aufgabe erfüllt, die ich bisher jetzt nicht so erfüllt habe, dass Sie einmal wirklich ein bisschen eine längere Passage aus diesen Videos sehen und zweitens darum auch als längere Passage, es sind 8 bis 10 Minuten Clips, die ich da jetzt habe, als solche Passage auch gut verarbeitbar ist, weil es nicht einfach ein Monolog vom Quine ist, der ausgelöst wird durch bestimmte sozusagen sehr freundliche Fragen der Gesprächspartner, sondern weil das ein ganz aufregendes und in die Fachdiskussion zentral eingreifendes, kontroverses Gespräch zwischen Quine und Davidson ist. Also das Video, auf das ich mich da beziehe, ist nicht in der Quine-Serie, sondern das ist schon in der nächsten Serie von Davidson. Ich habe es gerade vorher gesagt, es gibt 9 Videos von Quine mit Gesprächen und es gibt mehr, ungefähr, also etwas über 20 Videos gibt es mit Davidson. Eine Video, aus das ich jetzt herausgreife, ist genau ein Gespräch zwischen Quine und Davidson und bezieht sich auf eine kontroverse Frage, die genau etwas mit den Two Dogmas of Empiricism und mit der Frage des Empirismus überhaupt zu tun hat und hat den Stellenwert, die Funktion, einen inhaltlichen Bruch in der Geschichte der analytischen Philosophie tatsächlich auch zu signalisieren. Das ist also einer der Gründe, warum ich es bringe, ist, weil es eine Überleitung zur Davidson-Vorlesung im nächsten Semester ist. Der zweite Punkt ist, weil hier einmal in einer sehr übersichtlich geordneten, kollegialen Art und Weise, videodokumentiert, die beiden Auffassungen von Quine und Davidson sehr markant aufeinandertreffen. Und weil man das sozusagen beobachten kann, weil man auch beobachten kann, wenn ich das gleich mal vorweg sage, damit wird das Ganze in etwa schließen, wie sehr man auch bei dem Versuch, ausgesprochen minutiös auf die Argumentation des anderen zu achten, was also eine Vorzüglichkeit ist in dem analytischen Zusammenhang. Die sprechen nicht mit großen Worten gegeneinander, sondern sie beziehen sich auf sehr genau und auch gegenseitig akkordierte Sachverhalte. Und obwohl das so ist, und obwohl die am Ende noch zur Auffassung kommen, also Davidson sagt das ist sozusagen noch ein extra Drama, bis zu dem ich heute kommen werde. Davidson sagt nach dieser so ungefähr eine halbe Stunde Diskussion, die da stattfindet, sagt er so, und jetzt haben wir uns geeinigt, ich bin ganz der Auffassung und es hat nur 50 Jahre gedauert, bis es so weit gekommen ist, das sagt er. Es gibt sozusagen an dieser Stelle eine Einigkeit, eine promulgierte Einigkeit, von der nicht ganz klar ist, ob sie tatsächlich eine Einigkeit ist, also ob das nicht eine sehr punktuelle Geschichte ist. Also auf das hin wird es hinauslaufen. Um die Vorfeldsituation zu klären, werde ich Sie sozusagen auf die Vorgeschichte ein bisschen hinweisen, zum Beispiel hier mit Clips Und das greift zurück auf Philosophiegeschichte. Empirismus ist mehrfach gefallen. In den Diskussionen mit Quine kommt hin und wieder das Wort der neue Empirismus vor. Der neue Empirismus, der etwas zu tun hat mit dem logischen Empirismus, nicht? Wie es der Wiener Kreis eingeführt hat, also der Versuch, erkenntnistheoretische Fragen aus der Tradition des deutschen Idealismus, der Dialektik, der Subjektphilosophie herauszunehmen und wieder anzuknüpfen an wissenschaftsorientierte Theorien der Regulation von Sinneswahrnehmungen und Wahrnehmungsverarbeitung, und zwar rekonstruiert mit Hilfe der von Russell im Anschluss an Frege neu entwickelten Logik, also der logische Empirismus, in dem sich Quine selber versteht und für den er diese beiden Dogmen sozusagen formuliert und kritisiert. Der alte Empirismus, der, wir haben das ja immer schon wieder mal gesagt, wesentlich damit beginnt, auch mit einer Gegenreaktion gegen eine zu mentalistische, zu idealistische, zu sehr im Gedankengebäude verhaftete, traditionalistische Philosophieauffassung, wo man nicht hinschaut, sondern wo man sozusagen Topoi, Allgemeinplätze, Konventionen, was jemand geschrieben hat, was man sich denkt, was man schon weiß, womit man auf die Welt kommt, wo man diese Dinge zum Ausgangspunkt nimmt und nicht die Einflüsse der Sinneswahrnehmung und der Welterforschung sozusagen privilegiert. Das ist natürlich platziert, diese Sache, zum Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft, so wird das immer dargestellt. Ich habe Ihnen hier, das sind sozusagen kleine Videoclips und Textclips, die ich jetzt nicht hier spiele im Einzelnen, was ich spiele, damit man zumindest das einmal gesehen hat, jetzt an der Stelle, welchen Gebrauch man machen kann von diesem Material. Ich spiele Ihnen das eine Clip aus einem Internet YouTube-Movie über Classical Empiricism and Logical Positivism. Spiele ich Ihnen mal vor, damit das eine gewisse Rundung hat, damit man auch sieht, oh Gott. Ah doch, es gibt sogar. Ich hoffe. Ah, gibt's. Macht es mir genau nicht. Das hätte ich natürlich auch nicht. Gesehen. Gut. Dann lassen wir das. Hier zu Hause können Sie sicher sehen, ist eine Frage der Einrichtung dieses Browsers, die ich jetzt nicht hier speziell angehen möchte. Also, aber wir können ja eines machen, wir können es von YouTube her nehmen. Warum habe ich hier einen Link? Das ist natürlich der Vorteil. So, jetzt schauen wir mal. Man muss sich zu helfen wissen. Locke's Attacks on Innate Ideas. So ein bisschen weiter noch kommen.
And fall of logical positivism in this port. It's important to go over logical positivism, not so much because it's thought to be right anymore, but rather because you can't understand where we are if you don't understand where we've been. We learn an awful lot in philosophy by looking back at our past mistakes. So let's start understanding logical positivism by looking back even prior to the 20th century and looking back at what we can call classical empiricism. Now, classical empiricism is something that's typically dominated by what are the three big British empiricists. You probably know what empiricism is in general. It's the idea that all knowledge both comes from and is justified by sense experience. This is an idea that has precursors in people like Aristotle. Some of the medieval scholastics put this idea forward. A French philosopher in the 16th century by the name of Pierre Gassin anticipates this idea. But the most mature, sophisticated, and developed version of this thought.
So da habe ich meine, hier kommt, das habe ich schon mal gezeigt, nicht? Das ist der
John Locke. On Locke, since he is the, like I said, the father of British empiricism. Now, to fully sort of grasp what empiricism is trying to do, now probably two of the existentialists, usually they don't mean this sort of God exists, or I know that evolution is true, or Descartes, to this sort of test, the kind of instrument is the human
thing that the empiricists want. Taste mich vor, hier, jetzt, jetzt sind wir. Das ist es.
Here are things like 2 + 2 = 4. That just seems something that all human beings with at least a sort of a minimal capacity to reason grasp the truth of 2 + 2 = 4, and they don't get this idea from experience. They get it just because it's built into the nature of rationality itself. Same thing with things like a triangle has 3 sides. These sorts of notions. God is a perfect being, which was one of Descartes' ideas. He thinks these things are just sort of built in.
Ja, muss nachladen offenbar. Das reicht aber schon, denn ich habe Ihnen zu diesem Thema Gott und die eingeborene Idee Gottes, damit Sie wissen, wie sehr diese Sache noch aktuell ist, habe ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus einem Vortrag von Jean-Luc Marion, den er gehalten hat im vergangenen Herbst, hier in Wien im Institut für die Wissenschaft von Menschen, hierher gespielt, wo er ganz genau das sagt, dass wir eine Idee von Gott haben, die angeboren ist, mehr oder weniger ursprünglich. Es ist ein bisschen französisch gesprochenes Deutsch, aber Sie werden es, glaube ich, verstehen.
Eine Definition Gottes zu kritisieren, die in ihrer Unangemessenheit zu beanstanden oder ihrer Unmöglichkeit oder Unverständlichkeit herauszustellen, muss man streng genommen schon einen Zugang zu ihm haben. Und wir haben tatsächlich immer einen Zugang zu ihm. Niemand kann leugnen, eine Idee von Gott zu haben, von demjenigen, den wir alle kennen, zu nutzen, den Namen nach. Das ist eine Information von Jules Renard. Das ist ein bisschen komisch. Dieu, celui que tout le monde connaît,
geht nicht mehr gut.
Denn wir alle kennen zumindest den Namen nach. Wie erscheinen sie uns, diese Ideen Gottes? Auch die wieder als Gegebenes. Gemäß
der mythologischen
Bedeutung als eine reine Gegebenheit.
Reine Gegebenheit.
Und es ist offenkundig, dass es sie gibt. sich auf das Unwiderrufliche die Unmöglichkeit, Gott zu entkommen.
Also gut, die Unmöglichkeit, Gott zu entkommen, das ist die Idee, auf die das hinausläuft. Ich werde mich da jetzt nicht darauf speziell einlassen. Ich wollte es Ihnen nur vorführen, um den Absprungspunkt zu zeigen, der bei Quine auch mehrfach angesprochen wird. Was ist die Alternative zu dem von ihm promulgierten und vertretenen Empirismus? Die Alternative sind solche Auffassungen wie: wir können Wissen haben aufgrund von Ideen, denen wir nicht entrinnen können. Nicht? Also da ist ein natürlich massiv theologisches Motiv darin, denn du kannst Gott nicht entkommen. Du musst die Idee Gottes haben. Jeder Mensch hat die Idee Gottes. Sie werden solche Argumente vielleicht schon mal gehört haben. Das dient jetzt für meine Zwecke nochmal da zu vor Augen zu führen, um inwiefern es sich beim Empirismus auch in der Form der neueren Auffassung, die Quine hier vertritt, um eine Unternehmung der Aufklärung geht, also den Versuch, statt auszugehen von dem, was uns die Alten gesagt haben, was jeder schon weiß, wegzukommen und zu sagen, wir schauen uns die Tatsachen an, wir schauen uns die Facts an und das ist verbürgt durch die sinnliche Wahrnehmung. So hat es der Quine dargestellt und die Attacke, die jetzt von Seiten Attacke ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, es ist eine sozusagen loyale Opposition, die aber von der Sache her ausgesprochen tiefreichend und prinzipiell ist, kommt jetzt von Davidson und ich spiele Ihnen einfach mal vor, die Art und Weise, wie das dargestellt wird. Dazu sollte ich, ich hoffe, das geht hier zumindest, ja, das geht. Dazu sollte ich jetzt noch vielleicht sagen, dieses Treffen zwischen Davidson und Quine ist aufgeteilt in zwei Teile. Im ersten Teil, das ungefähr 35 Minuten dauert, fragt Quine nach, oder sagen wir so, diskutiert, ist eher umgekehrt, diskutiert Davidson seine Einwände gegen die Two Dogmas of Empiricism, also eine Weiterführung. Da geht es genau um den Empirismus. Im zweiten Teil, ab 35 Minuten, ist es so, da geht es um Davidsons Wahrheitsbegriff. Da werden wir nächstes Semester weitermachen. Hier beginnt Quine damit, Davidson eine wichtige Frage zu stellen. Sagen wir es mal so. Also das wissen wir schon mittlerweile. Es geht nicht, ich kann es nicht laut. Also das war jetzt, es ist hier schon am lautesten, ist auch der Computer am lautesten. Ist ein bisschen.
Ich glaube, es hängt nicht an diese Lautsprecher irgendwie, oder?
Hängt es nicht an den Lautsprechern? Das ist richtig, weil das müsste eigentlich so. Und die Frage ist jetzt, wo ist das rausgesteckt? Das ist richtig, das kommt sozusagen nur von hier. So. Ist da was rausgezogen? Das hat mich jetzt auch gewundert. Da ist wieder zugesperrt.
Das hier vielleicht von
Anfang an. Das fange ich, da fange ich nochmal an, ja.
Well, right in the middle of the last century, I came out against what I call two dogmas of empiricism. One was the dichotomy, the basic dichotomy, professively, of truths into the analytic, or ones that depended only on the meanings of the words, and the synthetic ones, which had some factual content. And the other dogma was the dogma of reductionism, in the sense of there being a separable empirical content to any meaningful synthetic statement, which could be isolated independently of surrounding statements. And then more recently, Don, you came out against an alleged third dogma, and it's not altogether clear to me what that is. Good. I'll do my best.
Also, das ist jetzt das Bekannte. Der Stichwort an der Stelle ist das dritte Dogma des Empirismus. Das findet sich bei Davidson in einem Artikel, der nennt sich The Very Idea of a Conceptual Scheme. Und das ist ein zentraler Artikel aus mehreren Gründen. Der wichtigste weiterführende philosophische Gedanken, der da drinnen steckt, ist der eines Antirelativismus. Also gegen einen, es ist eine Tendenz, ganz allgemein von Davidson, gegen die ontologische Relativität, das ist ein Terminus von Quine, der sich anschließt an die mehrfach schon angesprochene Indeterminacy of Reference, die ich ja hier illustriert habe mit den Gavagai-Beispielen, gegen diese Tendenz zu sagen, wir haben eigentlich mit unserem intellektuellen Apparat immer nur verschiedene Versionen, die nicht absolut sind, von Kenntnissen und Aussagen über die Welt, die sich nicht eindeutig fixieren lässt auf eine dieser verschiedenen Versionen. Das geht also in die Richtung der Quine'schen Gedanken. Und Davidson sagt in diesem Artikel, um's einmal in einem sozusagen anderen Register zu sagen, die Worf-These der linguistischen Relativität, dass die Welt für jemanden, der 25 Arten von Schnee kennt, das ist die berüchtigte Geschichte, dass es eine andere Welt ist, und dass die inkompatibel ist mit der Welt, in der wir den Schnee haben, sodass es an dieser Stelle unterschiedliche, miteinander nicht korrespondierende, einander ausschließende Sichten der Welt gibt. Das ist eben die Idee der ontologischen Relativität. Das macht keinen Sinn, sagt Davidson an der sozusagen, das ist der Zweck dieses Artikels. Da werden wir später, also nächstes Semester, genauer drauf kommen. Der entscheidende technische Punkt aber, von dem her er das entwickelt, ist die Vorstellung eines sogenannten Conceptual Schemes, also eines Begriffsschemas. Denn diese relativistischen Überlegungen haben die Art und die Struktur, dass gesagt wird, es gibt eine Art und Weise, wie die Wirklichkeit ist, und dann gibt es unsere Begriffsschemata. Und unsere Begriffsschemata sind unterschiedlich.
Haben Sie das Aufnahmegerät bitte eingeschaltet?
Ja. Okay. Ja. Und unsere Begriffsschemata, die haben es an sich, dass man den Teig, die Cookie-Cutter-Metapher, sagt Putnam dazu. Es gibt sozusagen den Teig und die Welt ist der Teig, und dann haben wir unsere Kuchenformen, und diese Kuchenformen verwenden wir, um aus dem Teig was auszuschneiden. Und wenn wir für diese Kuchenformen kleine Weihnachtssternchen machen, dann ist das eine Welt der Weihnachtssternchen, die was anderes ist als die Welt der Osterhasen. Nicht? Oder um es nicht bei Cookie Cutters zu sagen, sondern bei Weihnachtsmännern und Osterhasen. Das ist eigentlich eine Schokolade-Osterhasen und Schokolade-Weihnachtsmänner. Nicht? Alles ist dieselbe Schokoladeform, Schokolademasse, und die Schokolademasse wird in diese verschiedenen Formen geteilt. Das eine Mal ist ein Weihnachtsmann, das andere Mal ist ein Osterhase, und die müssen nichts miteinander zu tun haben. Also jemand, der von Weihnachtsmann spricht und der Schokolade nur vom Weihnachtsmann her kennt, hat möglicherweise keinen Zugang zu der Form, die die Schokolade erhält, wenn sie eine Osterhasenform ist. Das ist die relativistische Annahme, um die es hier geht, und Davidson sagt an dieser Stelle, das dritte Dogma des Empirismus ist, dass man die Welt so aufteilen kann. Dass man sagen kann, da gibt es diese Teigmasse, diese, wie es, ich komme dann später nochmal darauf zurück, Wilfred Sellers, der dritte im Bunde dieser in den 50er, 60er Jahren stattfindenden US-amerikanischen Diskussion, hat vom Mythos des Gegebenen geredet. Der Mythos des Gegebenen, der diese Art von amorphe Masse ist, dieses Amorphe, und das Amorphe wird geprägt, da kommt die Morphe, die Form dazu, und durch die Morphe des Amorphen gibt es dann die jeweilige Welt, aber diese jeweilige Welt hat quasi immer ein Defizit, hat einen Überhang, und der Überhang ist das, der besteht darin, dass das Gegebene noch was anderes und was mehr ist und noch einige andere Funktionen hat, das Gegebene, auf die wir dann gleich kommen werden. Und der Quine spricht Davidson also an auf dieses dritte Dogma, das darin besteht, dass wir diese Unterscheidung machen können. Es ist ziemlich deutlich, dass, so wenn ich das jetzt mit amorph gesagt habe, dass das tief hineingeht in die traditionelle Philosophiegeschichte, nicht dass Hylle, Morphe, der Stoff und die Form, was sich bei Aristoteles findet, wo bei Aristoteles die Welt und unsere Kenntnis der Welt dargestellt wird durch eine Kombination genau von diesem Stoff und dem und der Form, ist der Punkt, um den es hier geht.
I think I heard about the first two dogmas in about 1940. I've never deviated from the straight path with respect to them. The third one, I learned, or thought I learned, when I was a graduate student, to be against not only reductionism, but the idea that all of our empirical knowledge, anyway, is based on something which is not itself propositional in character, something that's given by the senses,
you will, experience, percepts, impressions, sense data, there are all these different things.
Der entscheidende Begriff an der Stelle ist propositional in content. Unsere Erkenntnis basiert auf etwas, was not propositional in content ist. Das heißt, propositional in content heißt eine sprachförmig verfasste Auffassung dessen, was ist. Etwas, was wir in der Sprache, was wir mit Hilfe von Sprache verwenden können, um uns darüber zu verständigen, wie wir die Welt sehen und wie die Welt sich sozusagen befindet. Also kurz gesagt, die Beschaffenheit der Welt als Diskussionsmaterie, wo jemand sagen kann, dieser Raum befindet sich hier und dort und hat die und diese Struktur, und jemand anderer kann widersprechen. Ich habe in der Vorlesung mehrfach und immer wieder darüber geredet, dass Sätze, Wahrheit, sprachliche Artikulation, Kommunikation, dass das etwas ist, was nach Wittgenstein und im Prinzip auch natürlich nach der wissenschaftlichen Auffassung von Quine der wichtige Punkt ist, wie wir Wissenschaft entwickeln. Wir entwickeln Wissenschaft über Sätze und die Dynamik der Diskussion mit Hilfe von Sätzen mit anderen Leuten. Der Punkt ist jetzt der, wo kommen die Inhalte dieser Sätze her? Die Basisinhalte. Wir könnten sozusagen mit Sätzen überall anfangen. Sätze, es kann die neumodische Art und Weise, eine Argumentation zu beginnen, ist zu sagen, ich gehe davon aus. Man kann einen Satz hernehmen und kann sagen, von diesem Satz gehe ich aus, und wenn dieser Satz hier so steht, dann kann ich mit Hilfe dieser weiteren Argumentationsschritte ein gewisses Ergebnis erzeugen. Die Frage ist nur, und das ist die traditionelle erkenntnistheoretische Grundfrage, wovon kann ich denn im Prinzip ausgehen, sodass ich weiß, ich bin auf festem Boden? Die Sprachstrategie des Ich gehe davon aus ist die neumodische Form, sich dieses Problem zu ersparen, indem man sagt, ich kann nicht von irgendwas ausgehen, was wir uns jetzt alle teilen. Was ich tue, ist, ich setze ein Axiom. Ich setze einen Satz als, hier ist mein Ausgangspunkt. Ich stelle mich daher, und das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn ich mich daher gestellt habe, dann kann ich vertreten diese weiteren Schritte. Ist eine Form, Einverständnis herzustellen in einer Welt, die sich ständig bewegt und die shiftet und die... die traditionelle Erkenntnistheorie ist natürlich, ist quasi angelegt darauf, nicht irgendwo dazwischen bei Axiomen anzufangen, sondern die Grundlagen der Erkenntnis zu studieren. Wie kommen wir dazu, dass wir vertretbare, sichere Erkenntnis der Welt haben? Und an dieser Stelle reicht es nicht zu sagen, ich gehe mal davon aus, sondern an dieser Stelle ist die Auskunft des Empirismus, eben, wenn Sie es jetzt mal vergleichen mit Marion, genau die zu sagen, also damit, dass jeder eine Idee von Gott hat, davon kann ich nicht ausgehen, sondern ich gehe aus von meinen Sinneserfahrungen. Ich gehe von der sinnlichen Erfahrung aus, meine Augen, meine Ohren, mein Tastsinn beliefern mich mit den Informationen, die ich brauche, um dann zu bestimmten Sätzen zu kommen. Und der klare Fall davon ist, ich sehe hier eine Uhr, ich sehe hier ein Kabel. Das sind Beobachtungssätze, wie man sagen kann. Und diese Beobachtungssätze sind... haben sozusagen ein bisschen eine interne Geschichte. Die eine Idee, wenn man jetzt die Uhr nimmt, kann man sagen, ich schaue auf die Uhr und sage, es ist 10 Uhr. Das kriege ich sozusagen da, oder der Zeiger, es ist 10 Uhr, ist schon sehr kompliziert, sagen wir mal so. Sagen wir eher, ich höre ein Zeichen und das Zeichen ist Glockenschlag 10 Uhr oder sowas. Ich höre dieses Zeichen und ich reagiere auf dieses Zeichen. Das gibt eine sinnlich-kausale Kette von Wahrnehmungen. Aber das sind nicht einfach nur Wahrnehmungen, sondern dass ich darauf reagiere, wird darin deutlich, dass ich sage, ich habe diesen Klang gehört, ich habe dieses Bild gesehen. Und wenn ich nicht nur einfach reagiere kausal, sondern wenn ich sage, ich habe das auch gesehen, ich habe eben gesehen, dass das eine Uhr ist, dann verknüpft sich auf eine interessante Art und Weise die sinnliche Rezeptionstätigkeit, das Rezeptuelle mit dem Perzeptuellen, um es in einem Fachjargon zu sagen. Perzeption ist die Wahrnehmung. Nicht? Rezeption ist das, was wir haben, insofern wir Lebewesen in einem Weltzusammenhang sind. Wir unterliegen ständig bestimmten Umwelteinflüssen, von denen eine Reihe von diesen Umwelteinflüssen, manche von den Umwelteinflüssen, zum Beispiel radioaktive Strahlung, ist etwas, dem wir unterliegen und was wir aber nicht rezipieren können. Wir sind sozusagen ein Filter, wenn Sie so wollen, auf dieser untersten Ebene, sind wir sozusagen ein Filter von der bestimmte Umwelteinflüsse rezipiert und in dieser Welt von Einflüssen herumspaziert und manche von diesen rezipierten Einflüssen, Rezeption ist an der Stelle sozusagen neutral dazwischen, ob ich das jetzt merke oder nicht merke. Nicht? Ich habe eine Dosis Strahlen abbekommen, ist ein Ausdruck dafür, dass die auf mich gekommen sind, die sind auf mich gestoßen, ich habe sie rezipiert, ich habe sie in meinem Körpersystem sind sie drinnen, aber ich habe sie nicht perzipiert. Rezeption ist blind gegenüber dem, ob das jetzt zum Beispiel ultraviolettes Licht ist, das ich vielleicht nicht sehe, oder Licht, das ich sehe. Es ist etwas im Kausalzusammenhang. Perzeption ist der Punkt, an dem das, was an Erfahrungen, an Sinnes, was an Sinneserfahrungen ankommt, wofür ich das Organ habe, wie man so sagt. Nicht? Wenn ich das passende Sinnesorgan habe, dann scheint sich so eine Logik darzustellen, dass ich sage, dann unterliege ich dem nicht einfach nur, ohne es überhaupt nur zu merken, sondern dann habe ich einen Sens dafür, da habe ich einen Sinn dafür und einen Sinn dafür heißt, ich reagiere darauf mit einer Wahrnehmung. Es geht nicht an mir vorbei, weil ich gar kein Organ dafür habe, sondern ich habe ein Organ dafür und das heißt, der Klang, soweit er in meinem auditiven Kompetenzbereich ist, dieser Klang wird von mir wahrgenommen, wie man sagt. Das ist der Punkt, an dem eine entscheidende begriffliche Schwelle liegt natürlich, dazwischen, dass wir Menschen betrachten als Bestandteile eines kosmischen Zusammenhangs, so wie Ameisen oder Erosionsmuster oder Pflanzen oder Tiere jeder Art, und der Besonderheit, die dem Menschen immer zugeschrieben wird, die an dieser Stelle deutlich wird, dass wir sagen, wir haben eine Innensphäre. Man wird mentalistisch, heißt es dann immer. Wir sprechen über bestimmte Vorgänge, nicht einfach so, dass wir sagen, das hat uns jetzt getroffen, sondern auch, ich merke, dass es mich getroffen hat. Man kann sozusagen sagen, es hat mich etwas getroffen und ich habe es gar nicht bemerkt. Und man kann sagen, es hat mich etwas getroffen und ich habe es bemerkt. Und dieses Ich habe es bemerkt ist der eine Punkt, den man nicht einfach ablesen kann von außen. Das war die Geschichte mit der Gestaltwahrnehmung vom letzten Mal auch, dass man sozusagen eine äußere behavioristische Beobachtungssituation haben kann, wo man Außeneinflüsse misst und beobachtet, die auf einen Organismus gehen. Und ob dieser Organismus diesen Außeneinfluss aber nun in sich verarbeitet, wie man wieder mal in sich verarbeitet, ob er den bemerkt hat oder nicht, das ist die simpelste Redeweise, die man sich sozusagen vorstellen kann in einer gewissen Weise und trotzdem ist sie extrem umstritten und kompliziert. Ob er das jetzt bemerkt hat und nicht nur dem unterlegen ist, ist genau der entscheidende Punkt dazwischen, dass wir sagen, wir sind Menschen, die so etwas bemerken können und die aufgrund dessen, dass wir das bemerken, Schlussfolgerungen ziehen können, wenn ich die Person nicht gesehen habe, die ich dann niedergeführt habe, bin ich weniger schuldig, als wenn ich sie gesehen habe. Nicht? Das ist also an einer zugegebenermaßen extremen Beispielsposition, die was mit Verantwortung und mit Ethik und mit Strafrecht zu tun hat, exemplifiziert sozusagen ein bisschen drastisch und überdeutlich, der Punkt, den ich machen will, wir nehmen für Menschen diese Wahrnehmungsfähigkeit in Anspruch und aus der Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln wir dann auch das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein. Das ist die ganze Reihe, die durchdekliniert und durchgespielt wird in der klassischen Erkenntnistheorie. Und die Frage, die sich sozusagen jetzt stellt, gehen wir da jetzt wieder sozusagen zum Davidson zurück, ist die, ob, wenn wir operieren mit propositionalem Gehalt, also mit Diskussionen über die Art und Weise, wie die Welt ist, ob wir uns dann, ich gehe ein bisschen vorweg, aber wir hören uns das dann gleich an, ob wir uns dann, wenn wir mit solchen Behauptungen wie ich sehe die Uhr, ich sehe, das ist rot und ich kann mich darauf verlassen, dass ich das gesehen habe, ob wir uns dann mit Recht, mit diesen Sätzen auf etwas beziehen, was diese Art von Erlebnischarakter hat, den ich gerade beschrieben habe, in der Wahrnehmung. Also die Beobachtungssätze sind doppelt gebaut. Beobachtungssätze hätten und haben als Inhalt etwas Beobachtetes und dieses Beobachtete ist das, wessen ich mir bewusst geworden bin. Ich habe, indem ich einen Satz ausspreche, der eine Beobachtung formuliert, beziehe ich mich auf etwas Beobachtetes. Das, was ich da beobachtet habe, das begründet diesen Satz, das gibt dem Satz den Inhalt. Und wie komme ich zu dem Inhalt des Satzes? Ich komme zu dem Inhalt des Satzes, indem ich mich beziehe auf ein Sinnesevent, dessen ich bewusst bin. Das Sinnesevent ist das, ich bin getroffen worden. Mich hat es erwischt. Mich hat dieser Eindruck erwischt und ich sehe, ich bin mir dessen bewusst, dass es mich erwischt hat. Darum kann ich den Satz sagen, ich sehe diese Uhr. Womit ich mich darauf beziehe, das ist dann ein weiteres Thema, auf das wir auch noch kommen werden. Aber der wichtige Punkt ist zu sehen, dass ich mich mit dem, ich sehe diese Uhr, ich sehe diese Farbe, Uhr ist schon sozusagen kompliziert, aber ich höre diesen Klang, ich sehe diese Farbe, dass wir uns damit nicht auf einen Satz beziehen. Das hat nicht die Funktion wie, ich antworte jetzt dir auf das, was du gesagt hast, das ist nicht im propositionellen Bereich gelagert, sondern es ist gelagert in einem Bereich, wo die Proposition ihren Gehalt gewinnt aus der Rezeptivität, aus der Rezeption. Hören wir uns das mal noch an.
The search for something of this kind is easy to understand. If we just start out with beliefs, we wonder how they're attached or get attached to the world. So we want something that lies behind them that will justify them. Nevertheless, I became convinced then, I guess partly anyway, by Sellers' article on the myth of the given, that there was nothing we could find that satisfied these two conditions. On the one hand, it would justify our empirical beliefs, and on the other hand, it wouldn't be propositional in character. Because if it wasn't propositional in character, then it seemed it couldn't stand in a relation of justification.
Entscheidend. If it wasn't propositional in character, it couldn't stand in the relation of justification. Das ist der entscheidende Punkt. Rechtfertigung ist notwendig, um Wissen zu haben. Rechtfertigung ist das, was wir tun, wenn wir miteinander sprechen über die Wahrheit und Falschheit von Sätzen und dafür Argumente bringen. Das ist der Rechtfertigungsdiskurs. Das ist der Punkt, der auch funktioniert, wenn man irgendwo anfängt. Also in der Methode von ich gehe mal davon aus, haben wir so etwas wie einen Anfangspunkt und dann beginnen wir etwas zu rechtfertigen und dann müssen wir es möglicherweise verteidigen gegen Einwände. Das ist der Rechtfertigungsdiskurs und das ist das, was der Wilfred Sellers, ich komme dann auf das Zitat, was er sagt, nochmal zurück, was er the Space of Reason nennt, den Raum der Vernunft. Der Raum der Vernunft, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir nach bestimmten Diskursregeln und Logikregeln einander Frage und Antwort geben, einander Rechenschaft geben über das, wovon wir überzeugt sind und was wir für wahr oder für falsch halten. Jetzt, um es wieder zu wiederholen, was ich vorher auch schon gesagt habe, gibt es das Bedürfnis, eine Rechtfertigung für Sätze zu finden, die nicht irgendwo in der Welt herumsteht, sondern die am Anfang des Erkenntnisprozesses steht. Also beim einfachsten anzufangen, wo wir uns wirklich einig sind. Und dass diese Rechtfertigung beim einfachsten ist bei der Sinneswahrnehmung nach der empiristischen Tradition. Und diese Rechtfertigung durch Sinneswahrnehmung wird, wie Davidson sagt, einerseits sehr plausibel dargestellt. Wir glauben etwas und wenn ich sage, ich glaube, dass zum Beispiel hier diese Farbe rot ist oder diese Farbe Petrol ist, dann haben wir das Bedürfnis zu sagen, ja gut, und warum glaubst du das jetzt? Was berechtigt dich dazu, das zu glauben? Und dann sagen wir, na, weil ich sehe es. Ich sehe es ja. Und das ist die Sinneswahrnehmung, die in diesem Beobachtungssatz, ich sehe, das ist rot, als Sinneswahrnehmung reingeht und die als Sinneswahrnehmung jetzt die Rechtfertigung übernehmen soll für die weiteren Schritte. Und der entscheidende Punkt, den Davidson kritisiert, ist, dass das nicht geht. Es kann etwas, was not propositional in content ist, was also nicht die Form des Satzes hat, kann nicht als Rechtfertigung dienen. Um's auf eine simple Sache, ein bisschen karikaturmäßige Sache zu bringen, die aber vom Motiv her, glaube ich, durchaus rechtfertigbar ist und das deutlich macht, ist, das fühlt sich nicht wahr an. Ja? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Wenn du mir das sagst, das kann nicht wahr sein. Das ist ein Gefühl, ja? Etwas, was, wenn ich verweise auf einen Zustand, an das Bauchgefühl, das klingt nicht richtig oder sowas ähnliches, das sind keine Argumente. Und so ähnlich sind es, der Verweis darauf, dass ich das jetzt sehe als rot, ist kein Argument dafür. Und zwar warum nicht? Als erstes Mal deswegen nicht, weil es nicht kommunizierbar ist. Die kommuniziert ist ein Satz, insofern er ausgesprochen und riskiert wird in einem menschlichen Diskurszusammenhang, dass ich sehe, dass das rot ist, ist bestenfalls ein Appell. Das ist nichts, was eine Begründung darstellen kann. Das ist eine Versicherung, sozusagen, ist ein Ausruf vielleicht, wenn Sie so wollen. Dass ich mich sicher fühle, dass das rot ist, kann ich nicht jemanden anderen als Argument anbieten dafür, dass das ein Satz ist, dem er zustimmen soll. Weil es wäre sozusagen die Gegenprobe ist die, zu sagen, wie soll man dem widersprechen? Das ist der Punkt, wenn ich sage, das ist offensichtlich blau, was passiert dann? Das ist blau, ich sehe, das ist blau. Und Sie sehen es irgendwie anders. Ja? Wir kommen nicht in einen Begründungszusammenhang. Ich kann sozusagen noch so insistieren darauf, dass das blau ist. Das wird Sie möglicherweise nicht überzeugen. Die Frage ist an der Stelle, wie funktioniert Sprache im Überzeugungszusammenhang in der Interaktion mit Sinneswahrnehmungen. Gehen wir da mal ein bisschen weiter.
So I remember reading some of the logical positivists that seemed to me to be having trouble with this very issue. One of my teachers was C.I. Lewis, and he certainly had something like sense data. So there was the school of sense data and the like on the one hand, and those who were against it and had to try to come up with something different. The third dogma of empiricism I've just described, that is, it's the idea that somehow in experience we are given something which is not propositional, but which nevertheless justifies our empirical beliefs. Now, you, Van, were very cagey about this. You gave up on sense data and any of these other things, and had an alternative approach, which in the end I decided nevertheless had the seeds of the same mistake or confusion. Now, it's perhaps not too long a story to say how it seemed to me this was still there. Of course, there were phrases let's start with two dogmas. In two dogmas, there was the totality of our beliefs on the one hand, and on the other hand, there was experience pressing in from the outside, and the relationship was holistic, so that you couldn't track down the empirical content, especially to more theoretical senses, to any particular place on the periphery, as it was then metaphorically described. But nevertheless, there was the tribunal of experience. I remember way back then, because you may not remember this, but I actually read the manuscript of two dogmas in 1950, before you gave it, when you came to the south of France and stayed with me and my then wife.
Oh, so
during that summer, you had it with you. I read it, and I worried about that tribunal of experience. Does it speak up? If it speaks up, then it's got propositional content.
Das ist der starke Punkt, nicht? Das Tribunal der Sinne, der Gerichtshof der Sinne, ein entscheidend kantianisches Motiv. Nebenbei, da kommt das her, dass wir sagen, es gibt eine Kreativität der menschlichen Theoriebildung. Das würde Quine genauso sagen wie Kant natürlich. Wir haben spekulative Kraft, wir haben Vernunftvermögen, wir können kombinieren. Das geht zurück auf die, durchaus auch auf die frühe Neuzeit, die Möglichkeit, Ideen, wenn wir sie mal haben, produktiv umzusetzen, einzusetzen, zu neuen Ideen zu kommen. Das ist sozusagen unser Kombinationsvermögen. Aber dieses Kombinationsvermögen hat eine gewisse Gefährdung, und die Gefährdung besteht darin, dass man sich vergaloppiert. Man kann sich viel einbilden. Ja? Es gibt Einhörner, um es jetzt nochmal in der Frühneuzeit oder sowas zu sagen. Wir haben irgendwo gelesen, dass es mythische Wesen, Einhörner in den Wäldern gibt. Gesehen haben wir es noch nicht, aber sie finden sich in einem Buch, das ich gelesen habe. Deswegen bin ich der Auffassung, wir müssen eine Welt denken, in der auch die Einhörner herumlaufen. Und das Tribunal der Sinne, das eingeklagt wird, ist natürlich zu sagen, also bei einem Einhorn ist sehr deutlich, du hast ein Pferd, du hast ein Horn, du hast einerseits ein Stier und andererseits hast du ein Pferd, die beiden kombinierst du jetzt und verwendest ein Pferd mit einem Horn dort vorne. Das ist ein Gedankengebilde, und dieses Gedankengebilde, damit es ein Recht hat, musst du testen. Und wenn das nicht getestet wird, dann ist es nicht ernst zu nehmen. Und der Test besteht nicht in langen Diskussionen, das ist die Logik, die ja nah genug liegt, nicht? Ein Test darüber, ob es ein Einhorn gibt oder nicht, der Test kann nicht darin liegen, dass wir jetzt verschiedene Bücher miteinander vergleichen und schauen, der eine sagt, ja, es gibt es, der andere sagt, es gibt es nicht, und dann schauen wir uns an, wie verlaufen die entsprechenden Argumente, sondern wir müssen eins finden. Das ist sozusagen das Tribunal der Sinne, das an dieser Stelle sozusagen einspringt und eingesetzt wird. Und der Punkt, den Davidson macht, ist jetzt der, das ist sozusagen der Knalleffekt, den er da zündet. Er sagt, wir reden jetzt hier von einer gerichtlichen Funktion der Sinne, die unsere Sinneserfahrung entscheidet in einer solchen Frage. Und Davidson sagt, hast du dir mal klargemacht, was du da für eine Metapher verwendest? Du interpretierst Sinneserfahrung nach dem Muster eines Gerichts. Und ein Tribunal, ein Gerichtsverfahren, ist etwas diskursiv Verfasstes. Ein Urteil zu sprechen, heißt, einen Satz auszusprechen mit einem Gültigkeitscharakter. Das heißt, da wird etwas gesagt in einem Urteil. Da wird gesagt, so ist es, das ist rechtens. Das ist die Funktion des Urteils. Hast du in der Sinneserfahrung irgendeine solche Stimme schon je vernommen? Nein. Schreibst der Sinneserfahrung eine Funktion zu, dass sie die Rolle übernehmen könnte, die jemand übernimmt, wenn er sagt, so ist das. Wenn er sagt, so ist das, wenn er diese Art von Behauptung riskiert, dann wissen wir, okay, wir können dagegen reden oder was immer. Und jetzt schreibst du der Sinneserfahrung diese Rolle des Entscheidungsprozesses zu, obwohl eine Sinneserfahrung nicht spricht. und nicht verfasst ist wie eine Sprache, sondern eine Sinneserfahrung ist eine Form von Weltinteraktion von Lebewesen. Und der wichtige Punkt ist eben der, dass in diesem Überschneidungsbereich, wo sinnliche Rezeption über die Perzeption, über das Bewusstsein und über die Sprache geleitet wird, es dazwischen, zwischen der Sprachform und der Wirklichkeitsinformationsmaschine so etwas gibt wie Sinnesdaten in der Zwischenform. Und diese Sinnesdaten, die gibt es nicht nur, die gibt es sozusagen kausal mit Sicherheit, aber nicht nur gibt es sie, sondern die sozusagen erfüllen auch einen Legitimationszweck, diese Sinnesdaten. Auf die könnte man sich berufen und dieses sich berufen auf die Sinnesdaten als einer Entscheidungsinstanz ist das, was kritisiert wird.
But no proposition started one stage further in. So the question is, what exactly is the relationship between the tribunal of experience and observation senses, which lie right there on the periphery? By all of that was a metaphor, and in fact it only came in at the very end as a kind of way of summing up an attitude rather than a doctrine. And word and object, this got catched out to a certain extent, although we still were often regaled with phrases like the totality of our data come from the stimulations of our senses, all of the evidence that we have, so forth. And I remember stewing really for years about what exactly is the evidence in this theory. It isn't the actual firings of the nerve endings, that's not the evidence. If we start with observation sentences and say they are the evidence, not that they express the evidence, but that they are the evidence, that doesn't seem to be the right category for something to be evidence. And I remember writing at some point there, as far as I can see, Quine doesn't have anything that really should be called the ultimate evidence. He has no theory of evidence. And he agreed with this. I hope we still do.
Da ist das ganze Interview übrigens drinnen, da ist mir das reingerutscht. Ich wollte nur diesen speziellen Clip mal haben. Zur Evidenz ist zu sagen, dass das leicht missverstanden wird im deutschen Zusammenhang. Man kann Evidenz in der Regel nicht als Evidenz übersetzen, das soll man nicht. Evidenz, so wie es Davidson da verwendet, hat etwas mit Beweisgrund zu tun, mit Zeugnis sozusagen. What's the evidence heißt, was kannst du anführen als Beleg dafür, während unser Evidenz etwas ist, was mehr in den Bereich der Schlüssigkeit, der Überzeugung gehört, so wie man sagt, das ist aber evident. Also wenn wir sagen, das ist evident, dann geht das genau in einen nicht diskursiven Bereich rein. Und das kann sozusagen sehr, sehr leicht hier missverstanden werden. Um den geht es hier genau nicht. Sondern die Evidenz sind die im Kriminalbereich zum Beispiel Indizien. Nicht? Was sind die Indizien dafür?
Ja? War ja der Fehler bei der Evidence-Based Medicine, dass die Ärzte geglaubt haben, dass das, was offensichtlich zu sehen ist, aber es ging um...
Haben Sie geglaubt?
Nein,
hat es welche gegeben? Hat es welche gegeben, ja.
Die geglaubt haben, das ist das, was man sozusagen den Patienten ansieht, und das war genau das Gegenteil. Das ist das, was wissenschaftlich belegt ist.
So ist es, ja. Ja, genau. Mir war nicht klar, dass das an dieser Stelle auch aufgetreten ist als Missverständnis, aber das ist genau das. Ja. Evidence-based heißt nicht, man schaut hin und hat es dann, sondern man prüft die Indizien. Ne? Also nochmal hier der Punkt, dass er sagt es ja eh an der Stelle relativ klar, dass welche Art von Indizien können Sinnesempfindungen, Sinnesdaten sein? Das war mein Beispiel mit, ich glaube, dass das hier schwarz ist. Wofür ist das ein Indiz? Und wenn es ein Indiz ist, ich zeige Ihnen das jetzt hier nochmal schnell vom Zitat vom Sellers. Das nehme ich raus aus der internationalen Internet-Enzyklopädie von Philosophie, um es sozusagen relativ kurz zu machen. Gehen wir das mal als, das ist eine schöne allgemeine Darstellung von dem, worum es da geht. Sellers kritisiert die Vorstellung, die Begrifflichkeit des Gegebenen. Und davon gibt es jetzt sozusagen zwei Teile in seinem Argument. Einerseits sagt er, Wissen ist Teil des Logical Space of Reasons. Und zweitens sagt er, wenn man sagt, das schaut für mich so aus oder das hört sich so an, heißt das, muss das nicht heißen, dass das die Behauptung von absoluter Sicherheit ist, sondern man kann das Ding anders betrachten. The essential part is that in characterizing an episode or a state as that of knowing, we are placing it in the logical space of reasons, of justifying and being able to justify what one says. Habe ich von der inhaltlichen Seite jetzt schon genügend erwähnt. Ich sage an der Stelle vielleicht dazu, für die Verortung der Gedanken, die ich da habe in der analytischen Philosophie, dieses Motiv des wir befinden uns in einem Raum der Vernunft ist im Moment in der US-amerikanischen spätanalytischen Philosophie ein extrem wichtiges geworden, viel wichtiger als das, was Quine hier sagt. Und Davidson ist an der Stelle quasi auch eine Schaltstelle, die in den neuen Bereich geht. Ich sage Ihnen zwei Namen, die ziemlich bekannt und wirksam sind. Robert Brandom ist einer, Making It Explicit, ein 600-Seiten-Buch, das höchst große Wirkung ausgelöst hat. Making It Explicit, Robert Brandom, der einen vernunftgeleiteten Aufbau der gesamten Sprachphilosophie und Metaphysik vorschlägt da drin. Und der zweite ist John McDowell, der auch an dieser Stelle kantianische Motive aufgreift, ethische Motive aufgreift, auf der Basis dieses Logical Space of Reasons. Um es ganz allgemein zu sagen, in beiden Fällen werden Schlussfolgerungen gezogen aus dem, was ich gerade jetzt so mal andeute, nämlich, dass der Versuch, Einfluss zu nehmen auf Gedankengänge durch sinnliche Impulse, dass das nicht der Anfang der Philosophie sein kann. Ich sage es mal jetzt mit meinen Worten so deutlich. Also wiederum ein bisschen karikaturmäßig. Du kannst noch so laut schreien, du wirst mich davon nicht überzeugen. Das ist sozusagen die Idee, die da dahinter ist. Ein Lebensmittel kann noch so wirksam angepriesen werden, kann noch so attraktiv ausschauen, Das heißt nicht, dass es nicht giftig ist, dass es gut für dich wäre. Es ist kein Argument. Dass das gut ausschaut, ist kein Argument, dass es nicht giftig ist. Dass du laut redest, ist kein Argument dafür, dass ich das tun sollte. Wenn du mich von etwas überzeugen willst, dann hängt das nicht daran, dass du mir schmeichelst, dass du mir Gewalt androhst. Und zwar, du kannst mich mit Schmeicheln oder mit Gewaltandrohung, kannst du mich zu etwas bringen. Mich zu etwas bringen ist dann so ähnlich wie wenn du groß und stark bist und ich bin klein und schwach, dann kannst du mich nehmen, kannst mich von einem Ort an den anderen stellen. Du kannst mich sozusagen verschieben. Ja? Du kannst meine Einstellungen durch Einschüchterung oder sonst etwas, kannst du meine Einstellungen ändern. Das heißt aber nicht, dass du mich überzeugt hast. Das ist genauso wenig wie wenn du mich verschoben hast, das heißt, dass ich dorthin gegangen bin. Oder dass ich dorthin gehen wollte. Also das ist die Idee, die eine neuere Idee ist im Anschluss an diese Empirismuskritik von Davidson. Das ist sozusagen das Interessante daran, dass nämlich der, und ich habe das jetzt sozusagen von Außeneinflüssen gesagt, Außeneinflüsse der nicht diskursiven Art gelten nicht als Überzeugungsepisoden und die Innenseite davon, nämlich das Dranhängen, dass man Sinnesdaten hat und dass das ja für mich so aussieht, diese Innenseite gilt genauso wenig wie die Außenseite. Ich muss, das schreibt er ziemlich schön da an der Stelle, whether we are talking about perceptual or non-perceptual knowledge, we must be able to offer reasons for why we take such claims to be true. To even claim appropriately that I have knowledge, that I now seem to be seeing a red shape, I must be able to articulate such reasons as, since my eyes are working fine and the light is good, I am right in thinking that I'm having a certain sensory experience. Das heißt, die Sinneserfahrung alleine reicht nicht aus. Wenn ich jemanden davon überzeugen möchte, dass das blau ist, dann muss ich anfangen zu überlegen, wie überzeuge ich die andere Person. Wenn das für mich wirklich blau ist, wenn es Gründe gibt dafür zu sagen, das ist blau, dann, und jemand schaut mich fragend an, dann ist mein Hinweis darauf, das ist blau, nicht ausreichend, sondern ich muss mir Gedanken darüber machen, wie erkläre ich das, was ich hier sagen will, und damit habe ich mich eingelassen. Dann gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, nicht? Es gibt es gibt die Frage der Beleuchtung, es gibt die Frage des Sprachgebrauches, es gibt alle möglichen Erklärungen, wieso wir an dieser Stelle zum Beispiel zu einem Dissens kommen können. Aber das sind sozusagen erkenntnisunterstützende Aktionen, aber als erkenntnisunterstützende Aktionen sind sie nicht in dem Bereich der sinnlichen Affektion, der Sinneserfahrung. Und um hier das Ding noch einmal deutlich zu sagen und zuzuspitzen, Quine hört eigentlich nicht auf, obwohl er dann am Ende sagt, Davidson, er ist mit Klein einverstanden. Quine sagt an dieser Stelle eigentlich während seines gesamten philosophischen Lebenswerkes sagt er etwas, was eine charakteristische Vorläufigkeit ist. Er sagt, es gibt Checkpoints. Der Quine würde an der Stelle sagen, ja, ich gebe zu, es muss eine Theorie entwickelt werden über das, zum Beispiel über das, ob es Einhörner gibt. Es muss eine Theorie entwickelt werden darüber, welche Sinneserfahrungen hier eine Rolle spielen, aber diese Theorien so weitreichend und so kühn und spekulativ oder so sie auch immer sein mögen, und die können sehr spekulativ sein, diese Theorien sind gebunden an Checkpoints. Sinnliche Checkpoints der sinnlichen Erfahrung. Und ein solcher Checkpoint ist die Sinneserfahrung, die ich hier habe. Das sagt er noch im, das sagt er sozusagen im Two Dogmas of Empiricism, und das sagt er auch in Word and Object. In der weiteren Folge, wir werden da jetzt nicht mehr dazu wirklich kommen, hat er allerdings vertreten, hat er sich gewandelt und hat in The Roots of Reference, von dem wir schon mehrfach geredet haben, gesagt, diese Checkpoints, die quasi die Grenzposten des Empirismus sind, nicht die Verpflichtung, empiristisch sich an die Welt zu begeben, diese Checkpoints sind nicht die Sinneserfahrungen als das, was bei mir ausgelöst wird durch sinnliche Einflüsse, sondern diese Checkpoints sind distale influences. Das ist eine Fachterminologie, die Sie an der Stelle finden. Proximal and distal, distale Affektionen. Die proximal Affektionen, die proximalen sind die Wirkungen auf meinen Organismus durch sinnliche Wahrnehmung, also was ich für Stimulationsmuster in meinem Körper und Gehirn finde. Das sind die proximalen, von denen Quine eigentlich ausgegangen ist zunächst einmal. Also als wäre der Empirismus dadurch geprägt, dass wir diese spezielle Art von Kausaleinwirkung einer Außenquelle auf uns haben, das wäre sozusagen, das wäre der Hardcore unserer Sinneswahrnehmung. Davon rückt er ab und sagt, nein, worum es eigentlich geht, ist, die Dinge der Außenwelt betreffen uns. Und die Dinge der Außenwelt sind so etwas zum Beispiel wie Körper oder auch optische Reize oder akustische Reize. Es geht nicht um die, es geht sozusagen nicht um die Effekte der akustischen Reizungen in unserem Wahrnehmungsapparat, sondern es geht um die akustischen Reize selber, um die Akustik, die an der Stelle wirkt. Und das ist für Quine noch immer ein Checkpoint. Und Davidson, da komme ich sozusagen jetzt, da schließt sich jetzt der Kreis, da schließt sich der Kreis zu dem Third Dogma of Empiricism und zur Very Idea of a Conceptual Scheme, weil Davidson würde sagen, wenn ich jetzt einen Klang oder eine Farbe ansetze, die als Farbe und als Klang nichts anderes ist als ein Checkpoint, der mir belegen soll, was ich in meinem konzeptuellen Vorgriff schon alles gemacht habe, dann stellt sich hier genau die Frage, also wenn mein konzeptueller Vorgriff, der ist mein Beitrag, und dass es mein Beitrag, dass es nicht nur mein Beitrag ist, sondern dass es auch eine Aussage über die Welt ist, das wird jetzt dadurch gewährleistet, nach Quine, dass ich sage, und dieser mein Vorgriff, dass das jetzt ein Gegenstand ist, der bestätigt sich durch den Gegenstand. Dann ist in Wirklichkeit diese Bestätigung durch einen Gegenstand, die nicht in dem drin liegen soll, dass es mein Glauben ist, meine Überzeugung ist oder mein Vorgriff ist, diese Bestätigung ist inhaltslos, weil, aus den Gründen, die ich schon gesagt habe, weil das hängt sozusagen in der Luft, das hat keinen Bestätigungswert. Das Einzige, was das sozusagen Bestätigungswert haben könnte, ist, dass es etwas gibt, was außerhalb meiner kognitiven Entwürfe ist und was diese Entwürfe von außen bestätigt, und ich komme aber an das nicht heran. Eine Form von Ding an sich, und diese Art von Ding an sich ist, dass es so etwas gibt wie eine Funktion von einer solchen Bestätigung. Das wäre das dritte Dogma. Und wenn es das nicht gibt, wenn es diese spezielle Form von Bestätigung nicht gibt, dann bin ich von vornherein in einer Welt, die mich affiziert, und ich werde von ihr affiziert, und ich kann gar keinen Unterschied mehr machen zwischen dem subjektiven Anteil und dem objektiven Anteil. Und das ist ganz schön hier in der Stanford-Enzyklopädie formuliert. Das bringe ich Ihnen jetzt hier nochmal. What the Davidsonian account of knowledge and interpretation demonstrates is that no such distinction between zwischen subjektiven und objektiven can be drawn. Attitudes are already interconnected causally, semantically and epistemically with objects and events in the world. While knowledge of self and others already presupposes knowledge of the world. Das heißt, wenn wir in der Philosophie anfangen, dann fangen wir nicht an, nach dieser Davidsonschen Auffassung, damit, dass wir Sinnesdaten haben, die uns zu Sätzen berechtigen, sondern wir fangen sehr wohl an in einer solchen Form von ich gehe mal davon aus, aber dieses ich gehe mal davon aus ist jetzt nicht ein beliebiger angenommener Satz irgendwo im Bereich der Sprachumgebung, sondern das ich gehe davon aus ist das insgesamt dessen, was ich an Instrumentarium habe, um mit meinen inneren Einstellungen, mit meinen Gesprächen anderen Leuten gegenüber und mit meinen Wahrnehmungsmöglichkeiten der Welt gegenüber zurande zu kommen. Triangulierung ist an dieser Stelle das Wort, das der Davidson einführt. Eine Triangulierung, ich muss beim Versuch zu beginnen, meine Welt zu beschreiben, muss ich bei einer Triangulierung beginnen. Die Triangulierung ist zwischen mir und meinen Fähigkeiten, Gesprächspartnern, mit denen ich kommuniziere, und einer zwischen diesen Gesprächspartnerinnen und mir geteilten Welt, auf die wir uns beziehen. Wir beziehen uns gleichzeitig immer auf eine Welt und aufeinander und auf uns selber. Und in diesem Triangel beginnt der Punkt, wie wir die Welt betrachten. Und um noch das letzte Wort jetzt über den Relativismus zu sagen, außerhalb dieser Triangulierung, außerhalb dessen, dass wir uns auf die Art und Weise zurechtlegen, wer wir selber sind, wer die Welt ist und wie wir uns verständigen können, außerhalb von dem ist es nicht so, dass es eine andere Welt gibt, dass es sozusagen eine Welt gibt, die ich mir zwar vorstellen kann, aber in die ich nicht eintreten kann. Jemand anderer hätte eine Welt, die ist schon ganz in Ordnung, nur verstehe ich sie nicht, sondern die gibt es nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, etwas zu verstehen, als in diesem Triangel. Und jemand, der sagt, aber jemand anderer kann ein anderes Triangel haben, steht vor der Frage, ob ich da, sagen wir so, jemand, der sagt, es gibt ein ganz anderes Triangel und das ist diese andere Art von Welt, diese andere Triangulierung ist inkommensurabel mit deiner eigenen, du kannst sie nicht verstehen, da gibt es einen unbestreitbaren Fremdheitsfaktor, eine Welt, in die du nicht eintreten kannst, das ist eine falsche Redeweise. Das ist nicht eine Welt, in die du nicht eintreten kannst, sondern es ist keine Welt. Weil die Bedingungen der Welt als etwas, was du erkennst im Kommunikationsprozess mit anderen, so aussehen, dass sie diese Grenze ziehen, und jenseits dieser Grenze verdient etwas nicht Welt zu heißen. Okay, soweit zu diesem Thema. Und ich bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Sie können es aber weiter anschauen. Ich danke Ihnen.